Wir beten. Herr Jesus, großer Herr, wir haben Dank, dass wir im Frieden hier zusammenkommen dürfen. O Herr, dass wir über Wunder reden dürfen, über unser Leben reden dürfen, auf das du Acht gehabt hast. Hab Dank, dass du Acht auf uns hast und dass wir wissen, dass du mit uns gehst. Dass wir wissen, dass wir bei dir unsere Zukunft haben und dass du unser Heiland bist. Hab Dank, Herr, für alles. Und segne nun diesen Abend und gib, dass ich das, was ich sagen will, verständlich rüberbringe. Hab du Dank, o Herr. Amen.
Amen.
Liebe Frau Oberin, liebe Schwestern, liebe Schülerinnen, Gäste, vielleicht auch noch, liebe Gäste.
Nee, haben wir alle. Keine Gäste.
Keine Gäste. Sehr herzlich danke ich für die mehrfache Einladung zu diesem Treffen durch Schwester Barbara. Immer wieder wurde ich dadurch angeregt, über die Führungen Gottes in meinem Leben nachzudenken. Rückschauend habe ich den Eindruck, als sei diese Lebensreise eine Kette von lauter Wundern. Und so berichte ich nun über das erste Wunder, an das ich mich in meinem Leben erinnern kann. Es war in meinem 5. Lebensjahr. Mit meinen Eltern machten wir einen großen Spaziergang und ich weiß noch, es waren sehr viele Menschen. Es muss irgendein Schloss gewesen, auf jeden Fall bin ich kopfüber über eine Riesentreppe hinuntergestürzt, habe mich mehrfach überschlagen und lag dann unten. Alle waren tief erschreckt und ich bin wieder aufgestanden und habe gelacht. Man kam, hat mir die Kleider ausgezogen, ich hatte keine Schramme, keinen Knochenbruch, ich hatte gar nichts. Meine Großmutter war auch dabei und meine Großmutter sagte, der hat einen riesengroßen Schutzengel. Das hat mich tief beeindruckt. Und vor allen Dingen, meine Großmutter hatte immer besonders Acht auf mich. Sie hat mich also immer irgendwie beobachtet. Und ich dachte immer, ah ja, die sieht hinter mir oder neben mir sieht die meinen Schutzengel. Ich habe immer an den Schutzengel gedacht. Aber sie hat viel besser gewusst. Ich hatte mich schon als kleines Kind ein bisschen anders verhalten wie die anderen Kinder, die sie kannte. Aber für mich war es der Schutzengel und es war für mich ganz wichtig. Und zwar, es ist vielleicht der Grund, dass ich deshalb nie Angst hatte. Weil ich bin dann losgerannt, stehen geblieben, Moment, wo ist der Schutzengel, ich muss ihn doch sehen, bin an die Wand gestanden, gucken, Moment, jetzt ist er hinten, kann er nicht sein, jetzt muss er ja irgendwo vorne sein. Ich bin durch Schritt und Gras gelaufen, ich weiß noch, ich muss der Fußspuren da sein, wo ist er denn? Aber ich hatte das Bewusstsein, der ist dabei, der ist immer dabei. So kam das auch, dass ich deshalb, also ich vermute, dass ich deshalb keine Angst hatte, weil, was interessant ist, meine Eltern wohnten in Stuttgart unter Dürkheim, da war eine Beamtensiedlung. Mein Vater war Werkdirektor bei der Eisenbahn damals noch. Und da war etwa 500 Meter hinter unserem Haus waren Gärten und dann kam der berüchtigte Walmer in Stuttgart unter Dürkheim. Die Polizei ging nur immer mit 4 Leuten rein, die hatten also fürchterlich Angst. Und ich bin als Junge mit 5, 6, 7, hatte ich ein altes zerrissenes Hemd, hatte ich versteckt in einem Gartenhäuschen, das habe ich angezogen, Gesicht dreckig gemacht, Haare verstrubelt. Und so bin ich dann immer mutterseelenallein reingegangen. Und ich habe ungeheuer viel dort erlebt. Überall, wo Krach war, wo Streit war, da war ich dabei. Ich habe in dem Walmer viele Schlägereien, Messerstechereien erlebt. Ich habe auch einige Morde erlebt. Ich war dabei. Also interessant ist, wenn ich heute zurückdenke, was da sich alles abgespielt hat. Ich meine, heute sehen das Jungen sehen es im Fernsehen. Gut, ich habe es live erlebt. Also so furchtbar ist es ja heute nicht mehr. Aber es hat mich doch tief beeindruckt. Das ist ein Ding, das mich in frühester Jugend vielleicht ein bisschen geprägt hat. Es gab eine zweite Sache, die interessant war.
Dürfen wir dann noch schön zurückfahren? Wir wissen, glaube ich, nicht alle, was das ist.
Der Walmer.
Walmer ist eine Siedlung, also eine Siedlung, eine Arbeiter, Entschuldigung, richtig, habe vergessen. Oh, Fragen zurück, das ist gut. Es war eine Arbeitersiedlung, es waren hauptsächlich Arbeiter von Daimler-Benz, da ist Daimler-Benz unter Dürkheim, und es waren die Arbeiter, ein ziemlich primitives, gehässiges Volk. Die Streiterei im Dritten Reich ging dort riesig los, weil das waren alle Kommunisten, da gab es also Riesenschlägereien, dann mit der SA, mit der Polizei, da war es unheimlich viel los. Damals war ich ja 33, war ja dann 6 Jahre alt und da habe ich also vielerlei Dinge erlebt. Gut, immer in dem Bewusstsein, bin ich schon aus dem Faden gekommen, Moment. Ja, das zweite Erlebnis war, ich hatte nicht bloß sehr gute Augen, auffällig gut, das hat sich dann später herausgestellt, sondern auch ein sehr gutes Gehör. Und ich habe also ständig die Alten belauscht, speziell meinen Vater, der war im Weltkrieg, 14, 18, im Ersten Weltkrieg. Und es kamen immer wieder Kameraden aus der Kriegszeit zu ihm. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich immer die Not dieser Menschen. der Soldat kommt in die Notwehrsituation, der zuerst schießt, überlebt. Und so es war die Not, dass sie Menschen umgebracht hatten im Krieg, dass sie andere erschossen hatten. Und das ist denen lebenslang nachgegangen. Und das hat mich immer beeindruckt. Ich habe überlegt, ja gut, eigentlich sind es alle irgendwie Mörder oder irgendwo. Also ein Menschen umbringen geht lebenslang einfach nach. Man kann eine Katze oder einen Hund totschlagen, das ist nichts, aber ein Menschen, der geht einem nach. Also das war mein Eindruck. Und das hat mich damals schon tief geprägt. Das zweite Erlebnis, ich will jetzt einen kleinen Sprung machen, das kam im anderen Tonband schon, ich war nachts sehr gern heimlich unterwegs. Ich bin durchs Fenster gestiegen, ging auf Erkundungsreise und ich hatte Ferien immer bei meiner Großmutter zugebracht in Esslingen. Und so bin ich dort dann auch mal nachts durchs Fenster und dann hat das Licht noch gebrannt im Schlafzimmer und sie redete laut und ich dachte, was ist los? Ich bin also Stuhl und Tisch vor sich gestellt und hochgekrabbelt und habe gerade noch oben drüber gucken können. Und meine Großmutter kniete an ihrem Bett und betete. Das war das Reden, das sie vorher hörte. Und gerade als ich dann oben war, sagt sie, lieber Gott, 11 Enkel hast du mir gegeben, aber einer ist ein perfekter Verbrecher. Nun, sie hatte Grund dazu, weil das sind einige Vorerlebnisse. Wenn ich ein Buch schreibe, muss ich die natürlich schreiben. Hier ist vielleicht nicht so, das dauert zu lang. Auf jeden Fall, ich bin runtergestiegen, habe mich arg bewegt. Aber ich habe mir Mühe gegeben, dass sie mit mir zufrieden ist. Und sie war auch zufrieden, sie hat abends immer die Bibel gelesen, da hat sie so einen Großmutterstuhl, da hat sie die Bibel aufgeschlagen und dann war das so irgendwie friedlich. Und ich zu Füßen, manchmal die eingeschlafen zu ihren Füßen, aber immerhin. Und eines schönen Tages, ich konnte ja schon lesen, ich habe mit 6 schon, war ich schon in der Schule, da hat sie mich lesen lassen. Und sie hat mich lesen lassen, das ist typisch für Kinder, die Geschichte von Noah. Und nun kam die Geschichte von Noah, wo der Noah dann aus der Arche rauskommt und Gott sagt, des Menschen Herz ist böse von Jugend auf. Ich glaube, so heißt es wirklich. Mhm. Auf jeden Fall, ich sage zu meiner Großmutter, siehst du Großmutter, genau so bin ich und ich will böse sein und ich bin böse, weil Gott weiß das und so ist es eben. Und meine Großmutter mit riesen Augen hat es mir gut, ich weiß es heute, bin ich 74 Jahre alt, ich weiß noch, wie die Großmutter da saß und wie sie mich anstarrte. Und naja, ich glaube, dass meine Großmutter ab da nur noch für mich gebetet hat, weil sie kam durch mich in Riesennot. Mir hat es nicht viel ausgemacht, auf jeden Fall. Ich habe das nicht so ernst genommen. Auf jeden Fall, gut, das Leben ging weiter. Wir waren im Dritten Reich. Ich war 6 Jahre als 33, als der Hitler die Macht ergriff. Ich kam zum Jungvolk mit 10 und kam auch zur Hitlerjugend. Man hat wahrscheinlich bloß die auffälligere Jugend, hat man dann von Psychologen mal testen lassen, was man da alles so, Menschenmaterial hat man das ja geheißen. Das Menschenmaterial hat man also genau untersucht. Ich habe die Leute beneidet, die in die politische Erziehungsanstalt kamen. Die wurden zu Führerpersönlichkeiten ausgebildet, die waren Internat. Bei mir lief die Sache anders. Es kamen 2 SS-Leute in schwarzer Uniform zu meinem Vater. Ich weiß, es war ein Riesenstreit, mein Vater wollte nicht. Er war Erziehungsberechtigter, er musste unterschreiben, dass ich zu einer SS-Ausbildung komme. Es gab kein Internat von der SS, sondern es waren sogenannte Wehrertüchtigungslager. Und es lief dann so, dass ich 2x3 Wochen Lehrgang hatte und in den großen Ferien 6 Wochen Lehrgang bei der SS.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr. Das ging so durch die Jahre durch.
Also und ab 6?
Ab dem 13. Lebensjahr. Ich muss gerade überlegen, ich habe es aufgeschrieben, nachher habe ich es nochmal ausgerechnet. Es war 42, ne?
Im Jungvolk.
40, erster Ausbilder war 1940, war das, also 39 war dann der Kriegsbeginn und 1940 ging das los im Jungvolk, also als Hitlerjunge. Ich bekam eine schwarze Hitlerjungenuniform, das heißt, ich kam zum HJ-Streifendienst und hatte dann eine Uniform, die war ähnlich von der SS. Die normale Hitlerjugend hatte braune Uniformen, ich hatte eine schwarze. Und das Besondere war ja, man hatte bei der Hitlerjugend ein Armband, rot-weiß mit dem Hakenkreuz drauf und dann die Schulterstücke. Und dann noch gewisse Auszeichnungen, die man auch noch anhängt. Auf jeden Fall, in dieser Uniform bin ich also dann rumgelaufen und das war dann auch in der Ausbildung. In der Ausbildung hat man das Hakenkreuz weggemacht und per Druckknöpfe hatten wir dann das SS-Abzeichen, das war hier der Adler, der Reichsadler, auf dem linken Arm oben gehabt. Und ich war noch in dieser Ausbildung und naja, also interessant ist, dass das erste Jahr war hochinteressant und zwar dieser Ausbilder, den ich dort hatte, da hatte ich immer denselben Ausbilder, da war ich auch bereits auf dem Wilsberg Und der Mann hatte eine väterliche Art. Und er stammte vermutlich aus einem christlichen Haushalt oder aus einem christlichen Haus, Pietisten oder irgendwas. Es war der einzige SS-Mann in der ganzen Zeit, der von Gott und von Satan geredet hat. Und es war insofern hochinteressant. Er erklärte, das weiß ich noch, das ist das, was mir noch wirklich geblieben ist, er sagte, die 10 Gebote der Bibel, die gelten für uns überhaupt nicht. Für uns gilt das 11. Gebot und gilt das 12. Gebot. So. Das 11. Gebot heißt, du sollst dich nicht erwischen lassen. Das 12. Gebot heißt, du sollst die Klappe halten. Das heißt, wenn du erwischt wirst, dann weißt du grundsätzlich gar nichts, dann spielst du den Doofen oder, er sagt immer, du spielst den toten Mann. Also grundsätzlich, man kann euch nicht erwischen. Und was mir noch geblieben ist, wir schwören, normal schwört man rechte Hand hoch, linke Hand auf die Bibel. Wir schwören niemals bei der Bibel. Wir schwören mit der rechten Hand bei Gott. Mit der linken Hand schwören wir nach unten, bei Satan. Wir sind gleichberechtigt wie Gott und gleichberechtigt wie Satan. Wir sind Übermenschen, wir sind Herren, wir sind gleichberechtigt und wir sind die Großen und wir sind ganze Kerle, für uns ist alles möglich. Es ist klar, ich als in dem Alter und bei der war eben irgendwie harmonisch, man war mit Freunden dabei. Ich bin damals 13, 14 zum ersten Mal Auto gefahren. Maschinengewehr geschossen und alles war einfach irgendwie toll. Es war ein ganz tolles Erlebnis. Es war eine allgemeine Ausbildung in allen Handfeuerwaffen. Es war so eine Art ja, auch Nahkampf und so. Man hat es irgendwie, es war sportlich. Man kann in dem Alter, kann man das noch mit Freuden irgendwie mitmachen. Aber die Zeit änderte sich im Jahr 42. Das war dann, 40 ging es los, das war dann im dritten Jahr schon. Da wurde alles anders. Wir wurden in kleinen Gruppen ausgebildet, Einzelausbildung. Und ich weiß noch, ich bin zu meinem Vater gekommen und habe gesagt, du, meine Ausbilder, das sind lauter Metzger, das sind lauter Massenmörder, das ist furchtbar. Und ich weiß noch, ich habe gesagt, ich würde am liebsten, weißt du, für mich ist kein Problem, ich stehe ein paar Handgranaten, wenn die beim Essen sind, dann knall ich da ein paar rein, da fliegen die alle in die Luft. Mein Vater sagte, du, das darfst du nicht machen. Wenn du das machst, dann wird ich, deine Mutter, dein Bruder, deine Verwandten, der Hitler lässt alle erschießen. Und so war es ja auch damals. Es gab so eine sogenannte Sippenhaft. Gut, ich habe hier nun gewisse Schwierigkeiten gehabt. Beim ersten Ausbilder war ja Harmonie und da merkte man ja, gut, man konnte es ja nicht ganz verbergen, eine gewisse Abneigung und auch ein gewisser Hass der Ausbilder dann auf mich. Und so kam das auch, dass dann ein Ausbilder mir den Gewehrkolben in den Rücken geknallt hat. Ich habe das im anderen Tonband schon gesagt, mir sind die Brustwirbel sind hinter alle zusammengewachsen zu einem Block. Und ich wusste damals eben auf der Strohlager und die Kameraden haben mich versorgt. Normalerweise hätte ich als Lazarett müssen, da komme ich ja scheu drauf. Aber man hat mich liegen lassen und ich habe es erst nachher kapiert, weil ein Ausbilder sagte nachher zum anderen, hör dich wieder. Der sagt, Mensch, du bist ja verrückt. Du kommst aufs Kriegsgericht, wenn es rauskommt. Und dann, ja, der Kerl da und so weiter. Dann sagt der andere, du musst die Akte studieren von dem, dann weißt du, den darfst du nicht anrühren, das ist ein Sonderfall. Und ja gut, Sonderfall, hat man wohl imponiert, aber das war dann, der Lehrgang war aus. Übrigens, dieses hat man gemerkt, ich habe mit 50 dann, war ich mal bei einer Kur und beim Eingang oder beim Anfang wurde ich total geröntgt. Und beim Nachtessen kam der Arzt und suchte den Neuzugang, der im Rollstuhl sitzt. Er konnte mit dem Röntgenbild nicht geklappt haben, muss querschnittsgelähmt sein, kann ja nicht sein. Und er konnte nicht fassen, dass ich marschieren kann. Da habe ich kapiert, dass da ein Riesenwunder passiert ist, dass ich das überlebt habe. Vor allen Dingen ohne Behandlung auf dem Strohsack und da bloß da liegen und 3-4 Wochen dann sich fast nicht bewegen. Jede Bewegung hat wehgetan, so bin ich halt brav gelegen und die Kameraden haben mich versorgt. Ich würde sagen, es ist ein Wunder, dass ich nicht querschnittsgelähmt bin. Aber mich hat es doch bewegt. Und ich war dann beim nächsten Lehrgang, war ein 6-wöchiger Lehrgang. Und da war es dann interessant. Ich habe mir überlegt, Mensch, meine Akte, das muss ich doch wissen, was da drin steht. Bin also hin, das war, naja, ich war halt so. Bin in die Schreibstube gegangen. Also ich bin der Neue, ich bin abgeordnet in die Schreibstube und so weiter. Und die waren natürlich froh, da kommt einer und hilft uns. Also Schreibstube, also her, du bist bei uns. Die haben eine Woche lang das nicht gemerkt, dass ich in der Schreibstube bin. Und mich hat natürlich nur meine Akte interessiert. Ich bin also irgendwann mal, habe ich meine Akte erwischt und bin dann aufs Klo marschiert und habe da geguckt, was alles drin steht. Es war mir hochinteressant, ich habe das vorher schon kapiert, Die SS hatte eine ganz besondere Struktur. Diese Ausbilder, das waren natürlich Massenmörder, das waren die primitivsten Leute. Aber an der Spitze, da waren eigentlich Leute, die von Jesuiten ausgebildet wurden und vielleicht auch sogar Jesuiten. Und es war hochinteressant, was in meiner Akte stand. Ich habe entdeckt, dass man das Ziel hatte, mich zu einem Einzelkämpfer sowieso auszubilden, zu einem Partisan, zu einem Terrorist oder wie man es heute nennen will, zu einem Mann, der irgendwo in aller Stille in der Lage ist, irgendein, das Wort hieß bei uns immer, schnell, lautlos, unauffällig umzubringen. Und ich bin dann auch echt zum Mörder ausgebildet worden. Das ist hochinteressant, obwohl ich es ja nicht wollte. Man wird ja nicht gefragt.
Darf ich geschwind einwerfen? Jetzt bei dem Terroranschlag in Amerika wusste man wann genau, wie man das macht, diese Piloten geschwind um die Ecke bringen. Ohne Revolver, ohne.
Hanoi ist gar kein. Also gut, das habe ich gelernt. Ich meine, ich denke natürlich sofort an Zukunft, ich habe irgendwo doch ein Messer drin, also mindestens also so kurz, dass es nicht merken. Und wenn da ein Terrorist kommt, na, läuft er irgendwann an mir vorbei und das überlebt er dann nicht. Aber ich will ja nicht Mörder werden. Ich hoffe nicht, dass mir das passiert. Also ehrlich gesagt, ich bete zu Gott, dass ich nicht in meinem Leben irgendwann zum Mörder werde. Auch deshalb, weil in meinem Unterbewusstsein so irgendwie etwas eingespeichert ist, das ich nicht ganz wegdrücken kann. Also mir ist mit, ja, das war, da war ich schon, ich glaube 58 war ich damals so in der Gegend rum. Auf jeden Fall hat mich einer angegriffen auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof und ich hätte beinahe einen Mord begangen. Um ein Haar. Das ging um Zehntelsekunden und der Mann wäre tot gewesen. Und das hat mich dann schwer bewegt. Und das kommt dann aus dem Unterbewusstsein eben plötzlich raus. Man kann diese Jugendausbildung nicht, einfach nicht ganz ablegen. Mein Hund hat mich angesprungen, da war meine Frau dabei. Das ist nicht so lange her, das war 2 Jahre. Der hat nicht viel gefehlt, der Hund, also zum Tierarzt haben sie sicher mit dem Hund, aber naja. Okay, auf jeden Fall. Ich bin dann bei diesem Lehrgang, deshalb die 6 Wochen, ich war zuerst eine Woche in der Schreibstube und dann ist nochmal was passiert. Und zwar, ich hatte wieder einen Ausbilder geärgert, der hatte eine italienische Pistole, die kannte ich, weil die hatte ich schon in der Hand. Wir hatten ja alle Schusswaffen studiert, es war italienische Pistole, 5 Schussmagazin drin. Und ich habe ihn geärgert und er hat auf mich geschossen. Die Kugel ist neben mir in den Baum eingeschlagen, ich hinter dem Baum, volle Deckung. Und dann überlegt, was hat er? Er hat noch 4 Schuss, ich kann nicht wegrennen. Und dann habe ich ihn Kopf hoch, runter, wieder hat er geschossen. Und ich habe ihn so weit gebracht, dass er alle 5 Schüsse ausgeknallt hat und dann bin ich gerannt. Nun habe ich aber kapiert, ich bin ja eigentlich in Lebensgefahr. Wenn ich mit einem dieser Kerle allein bin, kann er jederzeit einen Unfall produzieren und ich bin kaputt. Wenn viele dabei sind, hat er Zeugen, dann kommt er vor das Kriegsgericht. Das war in meiner Akte, war mir das klar. Und ich habe mir überlegt, ja nun, also gut, ich werde es vielleicht nicht überleben, aber Dritte Reich, wenn ich schon sterben muss, dann will ich möglichst viele von diesen Kerlen mitnehmen. Das war so die Logik des Soldaten oder des Kriegers. Nun war ich beim Schießen, Schießstand, ich war sowieso immer einer der Besten. Ich konnte gut rechnen, gut schreiben und so war ich bei der Munitionsausgabe. Warum das so war, ich weiß es nicht. Die anderen haben sich rumgedrückt und rum und ich stand am Tisch, Kiste mit Munition, 5 Schuss, 3 Schuss, 2 Schuss, je nachdem was war und ich habe die Listen geführt. Nun war ich schon, das war geübt. Das deutsche Zahlensystem hat ja 10 Ziffern, für mich war es aber 7. Ich habe das viel einfacher gemacht. Ich hatte geübt, einen 2er und 7er war die gleiche Figur, sah aus, man konnte es als 2er oder als 7er lesen, war es oben ein Punkt, kleines Pünktchen, das bloß ich gesehen habe, oder das sie nicht wussten, unten war es ein 7er, der 0er, Strichchen, Strichchen unten, es konnte ein 6er, ein 0er oder ein 9er sein. Aber ich habe es im Kopf mitgerechnet, vor allen Dingen hatte meine kleinen Pünktchen, hatte scharfe Augen, das Pünktchen da irgendwo hat mir die Zahl gesagt. Meine Listen haben immer gestimmt, hat keiner nachgeprüft, war denen sowieso zu blöd, weil wenn sie es gerechnet haben, haben sie es nicht fertig gebracht. Und dann wurden sie ausgelacht, du kannst nicht rechnen, der Eberspeicher, der rechnet viel besser, der kann das viel besser, auf jeden Fall, die Listen haben immer gestimmt. Aber die Tischschublade, der Tisch hatte eine kleine Schublade, die hat man nie gebraucht. Und so langsam aber sicher habe ich dann Munition in die Schublade reingeholt. Ich habe insgesamt 50 Schuss Munition auf diese Weise weggebracht. Und wir hatten ein Schießregal, also diese Baracken, die damals waren auf Milsberg, da war die Schlafsäle, vorne war drin so ein Holzkasten oder Holzgestell und hinter das Holzgestell hatte ich meine ganze Munition reingesteckt. Für den Fall, dass ich es brauche. Nun hatte ich aber immer 5 Schuss dabei. Und diese 5 Schuss im Magazin hatte ich in der Gesäßtasche drin und irgendwann hat sich das abgedrückt. Und ein Ausbilder merkt, dass da irgendwas ist, greift mir in die Tasche, hat Munition und ein Geschrei ging los. Und ich weiß noch, das weiß ich noch, wie einer, den ich auch gar nicht leiden konnte, der brüllte: Wegen diesem Kerl wird meine Soldatenlaufbahn noch beendet, der bringt es noch fertig, der bringt uns alle um. Und so, also irgendwie. Und dann hat man mich in einen Keller gesperrt. Ich war also in einem Keller und morgens und abends kam ein SS-Soldat, Wasser und Brot, wie sich das gehört im richtigen Gefängnis, und immer hingestellt, so, morgen wirst du erschossen. Ich habe mir immer überlegt, ja, was steht in meiner Akte und was soll ich denn sagen? Mir war klar, ich komme ja irgendwie vors Kriegsgericht. Und nun kommt das Wunder vielleicht. Man muss es als Wunder betrachten. Ich hatte meine Nachtration schon. Dann kommt nochmal ein SS-Soldat und der bringt mir auf dem Tablett warmes Essen. Ich hatte Tisch, Stuhl, Bett. Ich saß, er sagt, bitte essen. Ich sitze hin und esse also das warme Essen. Er sitzt aufs Bett. Und dieser Mann sagte mir, war freundlich, mal schon eine Ausnahme, normale SS-Uniform, aber war freundlich, und erzählte mir eine Geschichte. Und ich habe kapiert, der erzählt mir genau das, was ich vor dem Kriegsgericht zu sagen habe. Also hochinteressant, der Mann erzählt mir, was ich zu sagen habe, was ich selber nicht so zusammengebracht hätte. Am anderen Tag kam ich vors Kriegsgericht, es war wieder ein älterer Herr, grau, sympathisch, mir sympathisch. Das waren, ich sage, die Jesuiten, das war vollkommen eine andere Welt. Ich sitze rechts und links und der erste Frage, ja, wieso hast du Munition geklaut? Gut, ich komme mit meiner Geschichte, ja, da war so, in den Nachrichten kam, die Russen haben neuerdings Fallschirmjäger. Und wenn die Russen uns angreifen, dann sind wir überhaupt nicht in der Lage, uns zu wehren. Weil unsere Schlafbaracken, das sind die Gewehre im Gestell, aber keine Munition. Die Munition ist im Haupthaus, unten im Keller liegt sie. Man braucht bald eine halbe Stunde, bis Munition da ist. Und wenn ich hier bin, dann wird kein russischer Soldat, kein russischer Fallschirmjäger lebend auf den Boden kommen, weil ich knall die alle ab. Und zwar, ich habe ausgebildet mit dem Gewehr, mit dem Zielfernrohr, und ich hatte lauter sogenannte Leuchtspurmunition. Meine Frau hat mich gefragt, deshalb muss ich es nochmal erklären. Diese Leuchtspurmunition, wie es heute ist, weiß ich nicht, das war ein Stahlmantel, innen Blei, und hinten war ein kleines Löchchen drin, und da war eine glühende Masse drin. Wenn der Schuss abging durch den Treibsatz, hat sich das entzündet und ich konnte dann den Flugbahn des Geschosses konnte ich sehen. Also der abgeschossen hat, der sah, wo es hingeht. Für mich als Scharfschützen war das wichtig und das habe ich denen auch erklärt. Ich stelle meine Entfernung auf 1000 Meter ein, ich schieße und verfolge, wo geht es hin und dann kann ich regulieren. Ich kann rechts oder links regulieren und kann vor allen Dingen Entfernung regulieren, der zweite Schuss trifft bestimmt. Und der Vorsitzende, der war also hellbegeistert. Der war hellbegeistert und sagt, na, solche Kerle, das ist doch in Ordnung. Also wurde ich freigesprochen. Es ging gar nicht anders. Man hat mich dann allerdings nicht mehr in dieses Lager zurückgebracht, sondern ich kam in ein anderes Lager, ich weiß nicht mehr wo. Und zwar hat man mich als Schießausbilder dort eingesetzt für den Rest der Zeit. Also ich habe meine 6 Wochen weggebracht, aber nicht mehr als der kleine Pimpf, sondern eben als Ausbilder. Und was nun weiter war, ich wurde nicht mehr eingezogen ab dem Moment. Also meine Akte hatte irgendwo die Runde gemacht und da war es ganz und denkte, oh, was kommt denn aber noch? Wie kann das weitergehen? Meine Ausbildung war also offensichtlich abgeschlossen. Aber wie soll es weitergehen mit dieser Akte? Wo kommt da irgendetwas? Nun, noch zu der Ausbildung mit dem Gewehr. Schießausbildung, meine Frau war ganz überrascht, als ich das sagte, ich muss das jetzt auch nochmal sagen. Das Gewehr ist die Braut des Soldaten, hieß es immer. Also wir hatten immer, wenn wir exerzieren, immer ein Gewehr. Das Ding war schwer, das Gewehr war hinderlich. Und wenn man sich hingehauen, eine dreckvolle Deckung, immer das Gewehr weg. Es durfte nicht den Dreck, vor allen Dingen das Zielfernrohr durfte nicht verletzt werden. Also mit dem Gewehr umzugehen, war das, was man uns absolut beigebracht hat. Und es war damals der Karabiner 98, der war ziemlich unhandlich und lang und hatte auch eine große Reichweite. Aber er war sehr hinderlich. Aber immerhin, das haben wir also alles gelernt. So. Und nun geht es also weiter. Ich war dann wieder zu Hause und in der Schule. Interessant, in der Schule, das habe ich schon mal gesagt, die Zeit, die ich versäumt habe, wenn ich ein schlechtes Zeugnis machte, dann habe nicht ich war der dran, sondern mein Lehrer war dran. Er musste vorreden bei der SS-Aufsicht, weil er durfte mir kein schlechtes Zeugnis geben. Das war also auch noch wichtig, sodass ich also immer super Zeugnisse hatte. Ist nicht ideal, ne? Also absolut privilegiert, würde ich sagen. So, aber dann war ich Luftwaffenhelfer. Über die Zeit, da will ich mal wieder überspringen. Das einzige Erlebnis, das mich furchtbar dort bewegt hat, war, als wir Amerikaner abschossen. Ein toter Amerikaner lag da und wir merkten, es sind junge Kerle wie wir. Kein Untermensch, wie man uns beigebracht hat. Das ist ja einer von uns, sagte einer von den Kameraden. Untermensch, weil er gesagt hat, das sind unsere Feinde, das sind alles Untermenschen. Und wir saßen da und haben gesagt, ja, der ist ja von uns. Und was mich am meisten bewegt hat, in der Gesäßtasche habe ich ein Neues Testament rausgezogen. Und die Überlegung, ja, das sind also Leute, die glauben. Da sitzt eine Mutter, da ist ein Vater, da sind Geschwister, da sind Verwandte. Irgendwo war es furchtbar. Und auf diese Leute soll man schießen. Also dieses Thema war immer mein Problem. Und dann war in dieser Zeit kam dann etwas Besonderes. Es war dann die Luftwaffenhelferzeit. Ich war nicht ganz vergessen bei der SS. Ich wurde zu einem Vortrag eingeladen in Stuttgart. Diese allgemeinen Vorträge, es war vermutlich ein Jesuit, er hat einen tollen Vortrag gehalten. Ganz kurz geschwind auf jeden Fall. Er schimpfte über die Bibel, er schimpfte über die Juden. Und mich hat es so gepackt, dass ich nach Hause ging und anfing in der Bibel zu lesen. Meine Großmutter war gestorben, die Bibel meiner Großmutter, und ich fing vorne bei Mose an. Ich weiß, ich habe immer jede freie Minute habe ich da angefangen zu lesen, bin irgendwo bis zu den Propheten gekommen. Und was mich bewegt hat, war wieder die eine Geschichte, die geblieben ist. David durfte den Tempel nicht bauen, weil er so viel Blut an den Händen hatte. Das hat mich damals bewegt. Das war immer dasselbe Thema, das mich so bewegt hat. Ich wollte kein Mörder sein. Das war der Punkt. Dann kam wieder lange Zeit nichts in der Luftwaffenhelferzeit. Und dann kam eine schwierige Sache. Ich wurde plötzlich eingeladen nach Stuttgart. Das war die SS-Zentrale, war damals im Hotel Silber. Ich weiß nicht, ob es das Hotel heute noch gibt. Ich glaube nicht, ist ja zusammengepumpt worden, wahrscheinlich gut, vielleicht wieder aufgebaut. Die wurde zusammengepumpt und wahrscheinlich ist da vielleicht auch meine Akte untergegangen. Auf jeden Fall wurde ich eingeladen, war ein Gremium, die haben mich furchtbar viel Zeug gefragt. Und dann wurde mir gesagt, also bitte raus, wir müssen uns jetzt besprechen, ich durfte vor der Türe warten. Natürlich habe ich gehorcht. Ich habe zwei Dinge habe ich aufgeschnappt. Der eine sagte, wir müssen ihn endlich so weit bringen, dass er mordet. Und der andere sagte, wir haben genügend lebendes Übungsmaterial. Und das habe ich aufgeschnappt und dann wurde ich nochmal reingeholt und wurde fortgeschickt. Und dann kam wieder ein Marschbefehl von der SS. Ich bekam eine Fahrkarte, also Marschbefehl nach München und wieder zurück, war die Fahrkarte. Und wieder meine HJ-Uniform, die schwarze HJ-Uniform mit dem Hakenkreuz und so weiter. Also im Zug durften wir nicht die SS-Geschichte tragen, sondern da waren wir die Hitlerjungen wegen den Kontrollen. Weil wenn ich SS, also keine Hakenkreuz dran hätte, dann habe ich Ärger mit den Kontrollen im Zug, weil der SS-Soldat hatte einen anderen Marschbefehl. Ich hatte zwar meinen Marschbefehl, aber trotzdem, ich bin also praktisch als Hitlerjunge gereist. Und das ist jetzt in dem Punkt wichtig. Ich wurde abgeholt am Bahnhof. Ein SS-Soldat holte mich ab und fuhr mit mir ziemlich lange und kam dann irgendwo, war Kaserne oder ich kann es nicht richtig sagen, also das habe ich nur leider vergessen, ich weiß nur, war ein Riesentor, er musste raus, musste anmelden. Ich saß allein im Auto. Und plötzlich kommt der SS-Soldat, der mir damals das Essen gebracht hat, kommt ins Auto, ernstes Gesicht, sprecht mir nach, ich bin ein Hitlerjunge, ich stehe nicht unter dem Fahneneid der SS. Sag's, ich bin ein Hitlerjunge, stehe nicht unter dem Fahnen, sag's nochmal, immer wieder. Ich bin ein Hitlerjunge, ich stehe nicht unter dem Fahnen der SS. Raus, und dann kam wieder mein Fahrer und wir sind reingefahren. Jetzt war das interessant, da waren also dann einige so Offiziere und so, standen da. Und ich bin also ausgestiegen, ich allein, der Junge mit dem Fahrer. Und in der Ferne waren Sträflinge. Es waren etwa 20 Personen. Meines Wissens und Gefühl nach waren es auch zwei Frauen. Auf jeden Fall schreit mich ein SS-Mann an, so, jetzt wollen wir sehen, was du kannst. Und ich bin stramm gestanden. Ich bin ein Hitlerjunge, ich stehe nicht unter dem Fahneneid der SS. Pause. Was sagst du? Ich bin ein Hitlerjunge, ich stehe nicht unter dem Fahneneid der SS. Wir erschießen dich, das ist Befehlsverweigerung. Und so weiter. Ging also ein Riesengeschrei los. Und ich habe zum dritten Mal gesagt, ich bin ein Hitlerjunge, stehe nicht zur Verhandlung der SS. Auf ins Auto zurück. Da saß ich im Auto und die haben besprochen. Dann kam mein Fahrer und ab ging es zum Bahnhof. Geh heim zu deiner Mutter, du Muttersöhnchen, hat er gesagt. Und da war ich wieder in Freiheit. Man hat also mit mir ein Experiment probiert, das aber schief gegangen ist. Dank des Mannes, der mir da begegnet ist, ich bin ein Hitlerjunge. Und die Hitlerjugend war nicht SS. Ich stand nicht unter dem Fahnen der SS. Die hatten mir an sich nichts zu befehlen. Das ging gar nicht. Also rechtlich. Weil komischerweise im Dritten Reich in gewissen Situationen gab es auch noch Recht. Wenn es auch in vielen Fällen kein Recht gab, aber da gab es das Recht noch. Und damit war ich ja wieder Luftwaffenhelfer. Und nun war die Frage, wie geht es weiter? Ich war Luftwaffenhelfer, es ging ganz normal. Und dann kam aber der Moment, wo ich rechnete, jawohl, ich habe meinem Vater gesagt, du, irgendwann kriege ich einen Stellungsbefehl, ist doch ganz klar. Es wird der Zeit nach, ich werde jetzt dann 17 Jahre alt, es kommt ein Stellungsbefehl. Es war, ich bin gut nach der Jahreszahl, auf jeden Fall, ja, ich war 17 Jahre. Dann kam tatsächlich der Stellungsbefehl von der SS. Das Interessante an dem Stellungsbefehl war, normalerweise hat man so 3 Wochen Zeit. Mein Stellungsbefehl, der hatte fast 6 Wochen bis zum Termin. Warum das so war, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass vielleicht in manchen Dingen auch die Organisation nicht mehr so geklappt hat. Ich habe auf jeden Fall einen Stellungsbefehl gehabt, erst auf 6 Wochen, relativ lange Zeit. Und die Besonderheit an diesem Stellungsbefehl war, normalerweise die Stellungsbefehle bei den Kameraden, die ich gesehen habe, da hieß es zur motorisierten Infanterie, zu den Panzern oder zur Marine oder zu irgendetwas. Bei mir stand drin, zur besonderen Verwendung. Das waren natürlich schlaflose Nächte. Was ist die besondere Verwendung? Ich habe mit meinem Vater gesprochen und habe gesagt, du weißt du, die bringen mich da irgendwo hin, wo sie mich zum Mörder machen wollen. Und mein Vater sagte, guck her, ich darf nicht so viel sagen, wenn du irgendwo was aussagst, dann bin ich im Konzentrationslager. Aber du musst dir natürlich im Klaren sein, sie werden dich, ob du willst oder nicht, in eine Notwehrsituation bringen und du wirst schießen. Dann habe ich gesagt, naja gut, ich könnte eines tun, das weiß ich von meinen Kameraden, ich könnte nach Flensburg fahren, da gibt es eine Stelle, da melde ich mich zum U-Boot und dann bin ich weg. Dann bin ich auf dem U-Boot und dann bin ich fort. Mein Vater hat gesagt, du U-Boot ist nichts, da versaust du irgendwann, da hast gar keine Chance. Und so ist es auch gewesen, die U-Boot-Leute sind alle ums Leben gekommen. Und mein Vater kam dann und sagt, du könntest mal probieren, in der Königstraße ist eine Stelle, da kann man sich freiwillig melden. Und da ging ich hin und habe mich freiwillig gemeldet zum Heer, also zur normalen Wehrmacht. Und habe gesagt, ob ich nicht bald einen Stellungsbefehl bekommen könnte. Und ich habe prompt einen Stellungsbefehl bekommen. Er war genau 8 Tage vor diesem SS-Stellungsbefehl. Und er war zur Ausbildung nach Polen und dann irgendwie Ostfront. Eines ist klar, SS hätte ich nicht überlebt. Polen-Ostfront hätte ich auch nicht überlebt. Und nun kommt das, wo ich sage, das Wunder, Gott weiß es besser. Die Situation kam vollkommen anders. Ich habe es im anderen Tonband schon beschrieben. Es hat mich eine englische Luftmine erwischt. Man hat mich gefunden mit einem Lungenriss, Zwerchfell verrissen, schwere Gehirnerschütterung. Man hat mich rechtzeitig erwischt und ich kam in Burkelshof ins Lazarett und dort lag ich. Als ich aufgewacht bin, aus meiner Bewusstlosigkeit, da war der erste Gedanke, Gott, jetzt habe ich Zeit zum Bibellesen. Das ist hochinteressant, das war mir sofort klar, Gott hat mir eine Bombe aufs Hirn geschmissen, so quasi. Ich habe Zeit zum Bibellesen, aber ich war krank und ich hatte schwere Gehirnerschütterung. Und vor allen Dingen, ich hatte keine Bibel. Und so faltete ich eben meine Hände und betete, lieber Gott, jetzt hast du mich hierher gebracht, jetzt bring mir auch eine Bibel. Mein Lungenriss war relativ schnell gut und mit der Gehirnerschütterung gab es zwar im Kopfweh und war ein bisschen schwierig. Und so durfte ich doch relativ bald wieder aufstehen, bin also rausgekrabbelt. Und als ich so meinen ersten Spaziergang über die Krankenhausgänge da machte, bin ich zusammengebrochen. Herzinnenhautentzündung. Und nun war die Frage, was tun? Man hat sich entschieden, Lazarett im Robert-Busch-Krankenhaus war ein Stockwerk Kriegslazarett. Ich kam ins Kriegslazarett, ins Robert-Busch-Krankenhaus. Und somit war ich dann also auf jeden Fall mal woanders. Und die Besonderheit war, eine NS-Schwester, das waren Schwestern in der braunen Uniform, furchtbar gefürchtet, waren also irgendwie furchtbare Frauen. Auf jeden Fall, und beten tut der Faulenzer auch noch und hat mein Zeug da zusammengepackt in irgendeinen Sack rein. Und ich habe gedacht, woher merkt die, dass ich bete? Und im Robert-Busch-Krankenhaus bin ich angekommen, war eine Herrenberger Schwester, Kleider in meinen Schrank. Und dein Neues Testament habe ich dir in dein Nachttischchen gelegt, sagt sie. Und dann ging sie weg, ich Neues Testament, ja gut. Ich habe gesucht, fand ein Neues Testament, bisschen zerlesen. Sie hat also von einem Kameraden ein Neues Testament erwischt und ihr eingepackt. Und der hat nicht gewagt, sich zu wehren gegen die NS-Schwester. Und somit hatte ich ein Neues Testament. Ich fing an drin zu lesen. Und nachts, tagsüber war ich krank, aber nachts, wenn es ganz ruhig war, fing ich an zu lesen. Naja, heimlich, wie das halt so ist. Die eine Nachtschwester hat mich dann erwischt beim Lesen und ich habe geweint und hatte Tränen in den Augen und sagte, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, so viel Unrecht habe ich getan und ich lese da die Bibel. Und sie hat nicht geschimpft, sondern sie hat gesagt, du, ich bringe dich morgen zu meiner Schwester Elisabeth.
Würle.
Ja, es war die Schwester Elisabeth Würle. Eigentlich kannte ich sie schon, weil sie das EKG machte. In dem Moment wusste ich es aber nicht. Auf jeden Fall, sie kam am anderen Tag mit einem Rollstuhl, hat mich draufgesetzt und hat mich da runtergestellt zur Schwester Elisabeth Würle. Die hatte immer nach dem Essen, ich war da bei der Pause. Morgens hatte sie vielleicht viel Arbeit gehabt, mittags, weiß ich, was sie alles getan hat, aber zwischen 1 und 2, da war relativ Ruhe da unten und da war ich. Und so war das. Ich habe mich mit 17, ja, wie sagen, normal bekehrt. Und sie sagte, du musst alle deine Sünden bekennen. Und dass du davon freikommst. Und ich habe endlos meine Sünden, das war gar nicht fertig an einem Tag, das ging also weiter. Also es war eine Riesengeschichte, solange bis ich gesagt habe, du, der Rest, das weiß Gott selber, komm. Nun, also hier muss ich geschwind, wisse, die Sünden eines 17-Jährigen damals, die waren, also für mich, ja, rückschauend, das waren eigentlich so ein paar Losbubenstreiche. Aber ich will mal bloß die Qualität, ein paar, drei Sachen will ich erzählen, und zwar drei Sachen, wo ich mit der Polizei in Mitleidenschaft kam, oder ich die Polizei ärgerte. Ich war 8 Jahre alt, in Untertürkheim war also ein Polizeiposten mit dem Fahrrad, ich weiß nicht, was der ausgetragen hat, der ging immer irgendwo in Häuser und kam nach kurzer Zeit wieder. Ich habe das beobachtet, habe mich da rangeschlichen und habe ihm die Luft aus dem Fahrrad ausgelassen. Klar. Es ging dann so weit, dass die mit 2 Polizisten kamen. Und dann habe ich gesagt, naja, 2 Polizisten. Einer hat bewacht, solange der oben war, damit er wieder weiterfahren konnte. Und eines schönen Tages stellen die ihre Fahrräder an ein Buschwerk. Und der zweite Polizist spricht mit einer Frau. Für mich natürlich klar, von hinten vom Buschwerk her und aus beiden Fahrrädern die Luft rauslassen. Aber das war eine Riesenfreude für mich. Aber das nächste war schon weniger harmlos. Da war schon etwa 11. Es war eine Straßenbahn-Endstation, der Stuttgarter Straßenbahn, und die Straßenbahner sind da ausgestiegen, etwa so fast 50 Meter, 100 Meter weg, war so ein kleines Häuschen, da sind sie hingesessen und haben gefespert, bei den Anzeigen. Und ich habe mir die Situation immer da mal angeguckt, bin da rumgeschlichen, tagelang, und habe überlegt, naja, das wäre es doch eigentlich. Ich bin da reingestiegen, die Straßenbahn, habe ganz vorsichtig die Bremse aufgemacht und das Ding ging der Berg runter. Und ich bin also voll in den Verkehr in Stuttgart-Wangen reingefahren und habe dort den Karren abgebremst. Unterwegs hatte ich alle 4 Türen aufgemacht, damit ich den Fluchtweg hatte, den günstigen Fluchtweg finde. Bin also unten abgebremst und ausgestiegen und war dann unter Zuschauern und habe dann zugeguckt, wie geht es weiter. Riesentheater mit der Polizei, es gab der Technical Hilfe Dienst, das war also eine Straßenbahn, mit zugebremste Straßenbahn fährt der Berg runter, das war so ein Phänomen. Und keiner hat es getan, man hat mich nicht gesehen, ich hab mir ja geduckt und habe mich nicht gezeigt. Also, das Dritte, was ich noch erzählen will, das war schon noch ein bisschen schwieriger. In unserer Nachbarschaft lebte ein Direktor der Daimler-Benz AG in der Türkei. Dieser Mann fuhr immer ein schönes Auto, Frau, sehr modern und so weiter. Mir fiel das selber auf und ich bin auch immer um das Haus rumgeschlichen. Ich war nasenweiß, das hat mich interessiert, alles hat mich interessiert. Und ich höre, wie der zu seinem Nachbar sagt, also morgen muss ich zu meiner Schwiegermutter fahren, die hat Geburtstag, wir sind 3 Tage nicht da. Aha, 3 Tage nicht da, prima. Ich habe aufgepasst, wo die abgefahren sind, über den Zaun gestiegen und Haus geschlichen und habe festgestellt, da war so ein Kellerschacht und unten war das Fenster schön gekippt. Also ich runter, reingefasst, aufgemacht, Fenster runtergekippt und rein ins Haus. So, und das habe ich 3 Tage lang gemacht. Am Schluss habe ich wieder, wo ich wusste, der kommt, wieder Fenster hoch und wieder eingehängt und zugezogen, dass zugepatscht war, alles in Ordnung, bin wieder gegangen. So, 2 Tage später, als der dann da war, sag ich, da war Polizei und Riesentheater. Erzählt meiner Mutter, du stell dir mal vor, beim Herr sowieso, da waren Räuber oder Einbrecher drin in dem Haus. Die haben, stell dir mal vor, die haben die ganze Wohnung durchgewühlt. Die haben Kassenschrank, den Schlüssel gefunden, haben Kassenschrank aufgemacht, in dem Geld rum und den Verträgen rumgewühlt. Und, aber fehlt nichts, alles Geld ist noch da, da waren 1000 Markscheine drin. Die Schmuckkassette der Frau war auch abgeschlossen, der Schlüssel hat er auch gefunden, der Einbrecher. Aufgemacht, das ganze Schlüsselzeug rumgewühlt, wieder zu und hingestellt. Der Küche, im Geschirr, überall war der. Und das Allerschönste, den Schreibtisch des Mannes hat er auch ausgewühlt. Und da war eine Pistole drin, das weiß ich noch wie heute, das war 735er, also Maus 735, die hatte ich auseinandergebaut. Und da war mir eigentlich so blöd, ich baue die nicht mehr zusammen, ob sie reingeschmissen sind, glaube ich, dazu. Und das Interessante bei der Sache erzählt mein Vater, der Einbrecher muss nach dem Polizeibericht eine junge Frau gewesen sein. Das ganze Haus ist voll mit Fingerabdrücken und ganze Hände sind abgedrückt. Und es ist eine relativ kleine Hand, das kann nur eine Frau gewesen sein. Und das Allerschönste ist, man findet nicht, wo der eingebrochen hat, die Frau muss einen Schlüssel gehabt haben. Also, naja, so war es eben. Also so ganz harmlos war ich nicht, aber es waren eben, ich würde sagen, es waren Hausbubenstreiche, aber naja, gut. Aber das hat die Schwester Elisabeth und alles anhören dürfen. Und das war dann kurz bevor die Franzosen kamen. Die ganzen 120 Mann wurden dann, das heißt 30 Mann blieben zurück, die Schwerverletzten, blieben zurück im Robert-Busch-Krankenhaus, und alle anderen wurden verlegt und ich war unter den Nicht-Transportfähigen, war ich dann dort im Robert-Busch-Krankenhaus. Und ich habe es im anderen Tonband schon geschildert, die Franzosen haben mich liegen lassen, die haben alle mitgenommen. Bei mir waren sie der Meinung, ich liege im Sterben und haben mich liegen lassen. Und so war für mich der Krieg aus und ich war im Zivilkrankenhaus, Robert-Busch-Krankenhaus. Und die Franzosen wurden dann abgelöst durch die Amerikaner, ich meine, das sei so 14 Tage später gewesen. Ich meine, gut, die Küchenabfälle der Amerikaner haben besser geschmeckt, wie das gar nichts kriegen von den Franzosen. Auf jeden Fall, das Essen wurde besser und ich wurde auch langsam wieder gesund. Und das Erste war natürlich, dass ich bei meinen Spaziergängen, die ich dann täglich machte, die Schwester Elisabeth besucht habe. Und so habe ich dann die Schwester Elisabeth, und das ist eine ganz Besonderheit, und ich sage, es gehört auch zu den großen Wundern, ich habe sie nämlich jeden Tag besucht, und zwar von Mai bis zu meiner Entlassung im Oktober. Ich hatte 6 Monate Privataudienz bei der Schwester Elisabeth. Sie hat mir immer ihre Bibelstunde, die sie morgens mit den Schwestern hatte, hat sie mir vorgelesen, wir haben die Bibel gelesen, wir haben gebetet miteinander, wir haben endlos viel geredet, was weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur eins, sie war für mich eigentlich in dem Robert-Busch-Krankenhaus Mutterersatz, Heimat, Freund, irgendwo, irgendwie hat sie, war das ganz wichtig. Weil ich jetzt so lange im Krankenhaus, ich weiß es nicht, kann man es einfach nicht vorstellen, aber das war einfach ganz wichtig. Nachträglich, heute in meinen alten Tagen, habe ich mir überlegt, sie hat auch das Bild einer Frau in mich geprägt. Weil in meiner Studentenzeit und Steuerberaterzeit sind mir endlos viele Menschen begegnet. Und ich hatte immer eine Abneigung gegen geschminkte Frauen, Frauen, die sich aufmachen, gegen kurze Röcke, gegen Hosen. Also komischerweise, diese Abneigung steckt in mir drin und da ist nichts zu machen. Ich bin geprägt durch die Schwester Elisabeth Oehrle. Das ist hochinteressant und das ist auch geblieben. Ich nehme nicht an, dass das meine Veranlagung ist, sondern das muss doch aus dieser Begegnung gekommen sein. Dann machen wir wieder einen Sprung. Ich habe dann
die Entlassung.
Achso, die Entlassung. Die Entlassung aus dem Krankenhaus war ein Schock in vieler Weise. Das erste war mal, als ich morgens entlassen werden sollte, war meine Uniform, die ich von den Luftwaffenhelfern hatte, war geklaut. Ich stand also da im Nachthemd. Der Arzt kommt und sagt, da ist die Adresse deiner Eltern, die haben wir jetzt endlich rausgebracht, die waren ausgepumpt. Irgendwo, mein Vater hat es durchgegeben. Wie er es macht, das weiß ich nicht, auf jeden Fall Adresse im Kräherwald und jetzt könnte ich entlassen werden. Und ich habe gesagt, ist prima, dann gehe ich heim und ich hatte keine Kleider mehr. Also, was tun wir? Der Arzt war also prima, der hat dann gleich rumgefragt im Krankenhaus, da war eine Ria, haben sie es geheißen, es war eine Technikerin im Heizraum, hat die eine alte, nicht eine alte, sondern es war eine neue Reichsarbeitsdiensthose. Das Wunder ist, dass die mir genau gepasst hatte. Sie hatte ein paar Schnürstiefel, Soldatenstiefel, haben mir auch gepasst. Und der Arzt hat von einem Mann, es war ein italienischer Fliegeroffizier, der muss kurz vorher verstorben sein, bringt er dem seine Sonntagsjacke oder wie man das sagen will, seine Galajacke. Und die hat mir wie angegossen gepasst. Als ich das angezogen habe, haben alle laut gelacht. Und zwar, die hat gepasst, vorne goldene Knöpfe, oben Achselstücke, ich stand da, verrückt, einfach verrückt. Ja gut, dann haben wir überlegt, was machen wir? Die goldenen Knöpfe konnten wir nicht wegmachen, Achselstücke haben wir weggemacht. Aber immerhin, die Jacke mit den goldenen Knöpfen und die neue Reichsarbeitsdienstshosenstiefel. Ich hatte ein Nachthemd drunter an, was anderes hatte ich nicht. Ich hatte keine Unterhose, ich hatte keine Socken, aber so bin ich losmarschiert. So, und jetzt aber zu dem Schock dann mit der Straßenbahn. Ich fahre also mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof, wir haben mir genau Stadtplan, mir genau beschrieben, wo ich hin muss. Straßenbahnschaffnerin, vorne war eine Frau, innen eine Frau, Stuttgarter Hauptbahnhof, Polizei, alles Frauen, überall Frauen, die aufgeräumt haben. Ich habe keinen Mann gesehen, es gab keine Männer. Das war der erste Schock, es gab nur Frauen. Alles, die Trümmer aufräumen, Frauen, also waren alles Frauen, die da geschippt und geschafft haben, Straßen hergerichtet und so weiter, waren bloß Frauen. Der zweite Schock war dann angekommen bei meinen Eltern. Ich habe die Adresse dann gefunden. Es war ein bisschen schwer schon, ich war schon ein bisschen schlapp, weil es war ja doch nicht so gewöhnt, so weit weg zu machen. Meine Mutter hat sich riesig gefreut und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie sie verschrickt. Ja, meine Eltern waren ausgebombt, im Haus hat man ein neues Dach gemacht, sie hatten eine Wohnung oben. Und sie hat mir dann ihr Schlafzimmer gezeigt, zwei Matratzen. Mein Vater hat einen Holzrahmen drumherum gemacht, ein paar Kisten zum Kleider reintun, irgendeine Stange zum Kleider hinhängen. Sie hatten nichts mehr, sie war ja alles ausgebombt, sie hatten alles verloren. Und dann hatte ich ein Zimmer, ein Einzelzimmer, toll, das heißt mit meinem Bruder zusammen, der dann auch kam. Auf jeden Fall keine Möbel, nichts, ich hatte kein Bett, ich hatte nichts, gar nichts. Die erste Nacht habe ich mit meinen Eltern dann auf den Matratzen gelegen. Am zweiten Tag bin ich dann losmarschiert, habe gedacht, ich muss doch irgendwo was finden. Und da war ein alter, halb zusammengefallener Schuppen und da habe ich alte Zeitungen gefunden und die habe ich angeschleppt. Ich weiß nicht, wie oft hin und her marschiert. Ich habe mir eine Lage gemacht, 20 cm hoch, ein Bett, also aufgepackt mit Zeitungen. Und ich habe noch alte Säcke gefunden, die hat meine Mutter dann zusammengenäht, das war meine Decke. Und in diesem Zeitungsbett und unter dieser Decke lag ich 1,5 Jahre lang. Man muss mal überlegen, wie das nach dem Krieg war. Und ich habe dann allerdings von einer Frau, die wohnte in einem Keller mit ein paar Kindern, der Mann war gefallen und sie hatte noch Unterhosen von ihrem Mann und ein paar Socken von ihrem Mann. Ich glaube, ich habe auch ein Hemd bekommen. Das waren dann meine Kleider, die ich dann hatte. Der Winter war insofern schwierig. Ich hatte nichts Warmes zum Anziehen. Das hat lange gedauert, bis man dann irgendwo was gefunden hat. Ich habe mich dann immer im Bett verkrochen. Und das Einzige, was ich hatte, auch interessant, Bücher hat es keine gegeben, gerettet hat man die Bibel von meiner Großmutter. Die Bibel hatte ich zum Lesen, das war meine einzige Literatur. Warum das so kam, ich weiß nicht, wo es herkam. Ich vermute, dass das von meiner Tante in Esslingen kam, dass die Bibel übrig blieb, aber das war das einzige Buch, das ich hatte. So, der nächste Schock war dann Schulklasse. Im Herbst 1945 hat mein Vater erfahren, dass meine Schulklasse sich wieder trifft. Ich bin nach Stuttgart-Bad Cannstatt gefahren mit der Straßenbahn, in der Hoffnung, dass ich da zur Schule gehen kann. Es war noch furchtbar kalt. Der Schock war, von 43 Schülern meiner Klasse waren 28 da. Von 12 wusste man, dass sie gefallen sind. 3 waren noch vermisst. Ein Schulkamerad kam in Krücken, der hatte nur noch ein Bein. Und ich musste darauf hinsitzen, weil ich nach Luft geschnappt habe, weil ich auch nicht richtig konnte. Die Parallelklasse war noch schlimmer. Von der Parallelklasse kam einer. Die sind irgendwo anders eingesetzt worden. Und er berichtete, von den 39 Schülern sei er im Moment der Einzige, der lebt. 15 seien noch vermisst und von 23 weiß man, dass sie gefallen sind. Parallelklasse. Das war ein Schock und ich stand da. Eines war klar, ich konnte nicht nach Cannstatt fahren. Diese Straßenbahnfahrt konnte ich nicht aushalten, das geht nicht. Und so lag ich dann den Winter über eben in meinem Zeitungsbett und habe auf das Frühjahr gewartet. Und nun kam mein Vater, der hat sich auch überall erkundigt, was kann man machen, der kam, da kommt eine Kriegsteilnehmerklasse zustande. Guck mal, geh mal hin. Ich bin dorthin marschiert, das war die Schickhardt-Oberschule. Direkt, das kommt überhaupt nicht in Frage, wie alt sind Sie denn? Na ja, ich war 18, dann, nein, Sie sind doch kein Kriegsteilnehmer mit 18. Der Älteste ist 36 und der Jüngste, der im Moment da ist, der ist 23, aber Sie mit 18, das geht überhaupt nicht. Ja, gut. Ich war nicht. Ich würde sagen, ich war ein bisschen, ja, so war ich halt. Auf jeden Fall bin ich ins Kultministerium, das ist die höchste Behörde, und bin dahin und habe gefragt, wer ist eigentlich der Höchste hier? Ja, das ist der Herr Kultminister. Und das war der Herr Dr. Hahn, ich glaube, ich habe einen Doktortitel gehabt, Dr. Hahn. Es war der Sohn von dem Pfarrer Hahn, der im in Lettland oder Estland da oben von den Russen ermordet wurde. Der hat mich also dann, das heißt die Sekretärin, hat mich vorgelassen und da saß ich also beim Herrn Dr. Hahn im Sessel und habe meinen Lebenslauf und so weiter und habe ihm das erzählt. Und er sagte, eigentlich bist du, ja, du bist eigentlich ein Kriegsteilnehmer. Hast du auch ein Zeugnis? Ja, ich hatte mein Zeugnis und ich hatte ein gutes Zeugnis. Die SS hat ja dafür gesorgt. Ich habe mein Zeugnis angeguckt und sagt, Mensch, du hast ja prima Zeugnis. Natürlich kommst du in die Kriegsteilnehmerklasse. Und dann hat er von oberster Stelle her verfügt, würde ich wieder sagen, ist ein Wunder. Ich bin in die Kriegsteilnehmerklasse gekommen und ich war damit drin und durfte ein Jahr dort sein, um das Abitur zu machen. Mit den Kriegsteilnehmern. Nun, die Kriegsteilnehmerklasse war ein, ja, ich würde fast sagen, ein Haufen von verschiedenster Lebenswege, alle Soldaten, die wahnsinnig viel mitgemacht haben und den Krieg überlebt hatten. Einer hatte den Arm weg, der hatte nur einen rechten Arm. Einer, dem war der Fuß kurz, der hat einen Durchschuss oder zwei Durchschüsse an dem Fuß, der war ganz kurz, der hat also ganz komisch gehinkt. Und einer fehlt ein Auge und so, jeder hat so irgendwie Streifschüsse oder irgendwas hatten sie alle, aber irgendwie auf jeden Fall, sie haben noch gelebt und wir hatten eine Klasse beieinander, die sehr interessiert war, nun eben das zu lernen und weiterzukommen und der Krieg ist aus. Jetzt kam was ganz Besonderes und zwar, die Amerikaner hatten angeordnet, dass die deutsche Jugend in der Schule wieder Religionsunterricht haben muss. Also gab es eine katholische Unterrichtsstunde und eine evangelische Unterrichtsstunde. Die ganze Klasse ist, das erste war der katholische Pfarrer, der da kam. Und die ganze Klasse ist da reingesessen, das hat uns ja wahnsinnig interessiert. Alle, was gibt es da? Bücher hatten sowieso nicht viel gehabt, wir waren allem interessiert, was kommt. Auf jeden Fall, der katholische, der fing dann gleich vom Papst an und von den Heiligen. Und also irgendwie, das war ein ganz junger Kerl, so ein richtiges Milchgesicht und die Soldaten, die sind also total wild geworden. Also da hat es hier eine Schlägerei gegeben, man hat ihn also hochkantig rausgeschmissen. Das ging also nicht. Dann kam der Evangelische, das war ein sehr alter, väterlicher Mann. Und dieser Mann, der war ganz anders, der hat von der Bibel geredet, es war ein Christ. Einwandfreier ein Christ, der von Jesus Christus redete, von der Bibel redete. Und es waren alle relativ interessiert. Und da hat man sich entschlossen, also der Religionsunterricht ist nur der evangelische Pfarrer und der katholische nichts und sonst gar nichts evangelisch. Es waren alle da. War hochinteressant. Ich habe ein Zeugnis gegeben, ich habe mich bekehrt, ich glaube an Jesus Christus. Und da ging ein Sturm los. Natürlich du, der Jüngste, herzkrank. Ah, no, ja, klar, du bist ja sowieso nicht vollzunehmen. Und außerdem hast du eine Sondergenehmigung, dass du bloß die halbe Zeit, ich durfte fehlen, wenn ich wollte. Also wenn ich im Herz Schwierigkeiten hatte, konnte ich fehlen. Also eine halbe Portion, das natürlich, so Kerle, das sind natürlich Christen. Ja. Und dann war vor allen Dingen noch einer dabei, der sich ganz groß aufgeführt hat, der hat gesagt, Christentum ist das reine Egoismus, der ist doch rein, der will besser sein wie mir, der will natürlich den Himmel. Und nun war unter den Kameraden, unter diesen Kameraden war einer, der hat nebenher sein Geld verdient als Reporter bei der Stuttgarter Zeitung. Und er hat aus diesem ganzen Theater, hat er einen Bericht gemacht in der Stuttgarter Zeitung, Christentum ist Egoismus. So. In der nächsten Stunde kam der Pfarrer mit der Zeitung und hat gesagt, ja, das müssen wir besprechen. Christentum ist Egoismus. Und dann hat man dann darüber geredet. Dann habe ich gesagt, ich habe mich nicht aus Egoismus bekehrt, sondern ich hatte nur noch Angst vor Gott, wegen all dem, was ich Unrecht getan hatte. Der Pfarrer hat gesagt, das heißt nicht Angst vor Gott, sondern das heißt man Gottesfurcht. Ja, Gottesfurcht. Und man bekehrt sich aus Gottesfurcht. Man kann sich auch bekehren aus einem Lohngedanken, weil man von Gott dafür belohnt wird. Man kann sich aber auch bekehren aus Liebe zu Jesus Christus. Der Reporter hat wieder einen Riesenartikel gemacht aus der Sache. Und so hatten wir dann jede Woche eine dem Pfarrer da mit dem Religionsunterricht und am Samstag einen großen Artikel in der Zeitung. Das war also die hohle Stunde nachher kam und so hatten wir meistens immer sogar mit dem Pfarrer 2 Stunden zusammengesessen. Und was nun interessant ist, ich bin der Meinung, es haben sich viele dieser Soldaten, die interessiert waren, haben eigentlich so eine Art Bekehrung bei diesem Pfarrer erlebt. Ein Ereignis ist auch noch wichtig. Wir haben ja die Warum-Frage. Warum geht es mir so schlecht? Warum ist mein Vater tot? Warum ist das tot? Und so weiter. Die Warum-Frage habe ich dort in dieser Klasse einmal andersrum erlebt. So nach einigen Unterrichtsstunden, einer, er war 33, steht er auf und sagt, also ich war in Russland, 6 Jahre war ich in Russland. Alles, was ich bewegt hatte, habe ich über den Haufen geknallt. Wenn ich schon verrecken muss in Russland, dann will ich möglichst viel von den Kerlen mitnehmen. ich bin ein Massenmörder und jetzt stehe ich hier, ich habe alle 4 Glieder, ich bin gesund und ich stehe in der Abiturklasse. Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann darf ich doch überhaupt nicht leben. Also die Warum-Frage kam ganz anders. Der Mann hatte sehr viele Aussprachen mit dem Pfarrer, weil es war auch dieses Massen, das alles über den Haufen schießen. Gut, es hat ihm vielleicht das Leben errettet. Der wurde sehr erschießt, überlebt, aber es hat ihn wahnsinnig bedrückt. Und er hat sich vielleicht, ich kann nicht sagen, was daraus wurde, er hat sehr viele Besprechungen mit dem Pfarrer gehabt und er war auch seelisch gestört. Es gab ja viele, viele komische Dinge. Dann in diesem Moment, einer, das weiß ich noch, der ist dann auch zusammengebrochen, der Vater dieses Mannes war in Ludwigsburg Scharfrichter und hat die Gefangenen von Hitler umgebracht und hat den Selbstmord begangen. Und das war dann auch in der Zeit und der Mann war ganz fix und fertig. Nun kam in dieser Religionsklasse dann noch etwas ganz Besonderes. Die Amerikaner, die waren ja die frommen Christen, die Sieger und so weiter. Auf jeden Fall kam ein amerikanischer Missionar. Wir Amerikaner, wir sind ja Christen und so weiter. Und dann ging wieder ein Theater los. Es gab fast eine Schlägerei. Auf jeden Fall kam etwas, was der Amerikaner nicht erwartet hat. Diese Soldaten sagten, wo seid ihr Christen? Wir waren bereits am Ende. Der Krieg war eigentlich aus. Wir waren an Weihnachten schon im Rückzug. Es war keine Chance mehr, den Krieg zu gewinnen. Wir konnten nicht aus inneren Schwierigkeiten, und das wisst ihr ganz genau. Und die deutschen U-Boote hatten nicht mehr die Schiffe versenken können, sodass sich viele Fliegerbomben in Südengland angesammelt hatten. Und der Churchill, die Engländer, und der General Harris und ihr Amerikaner, was habt ihr getan? Ihr habt die Bomben alle entsorgt und habt sie auf die deutschen Städte geworfen. Dresden ist ja bekannt.
300.000.
In Dresden mindestens 300.000. Also damals, die Soldaten haben gesagt, es sind über 2 Millionen Frauen und Kinder, Deutsche, noch umgekommen, obwohl der Krieg eigentlich aus war. Und was habt ihr mit der SS gemacht? Es ist so, die SS ist ein Thema, das mich heute noch bedrückt, weil ich wäre ja beinahe auch dabei. Die SS-Leute hatten alle die Blutgruppe eintätowiert und man hat also Hemd runter, Hände hoch und hat man gesehen, also SS alle aussortiert. Und es gab 2 SS-Gefangenenlager. Es war ein Tal in Heilbronn und es war ein Tal in Bad Kreuznach. Und auf der Höhe hat man den Stacheldraht gehabt und hat es bewacht. Und ich frage mich oft, meinen die Bewacher, bewachen, ja gut, und verhungern tun die Leute ja, ohne dass sie irgendwas tun, das tun sie von selber. Es gibt eigentlich keine Mörder, aber es sind 900.000 SS-Leute, sind noch lebendig in Gefangenschaft gekommen und sind alle in den sogenannten Ausrottungslager umgekommen. Das heißt, es gibt in Deutschland, in Heilbronn und in Bad Kreuznach, Massengräber, wo in jedem vielleicht so 450.000 drin liegen. Und das Allerschönste ist, die Amerikaner haben dann dafür gesorgt, und die Engländer, dass über diesen Massengräber, damit keine Gedenkstätte oder ein Denkmal oder irgendwas entsteht, dass dort Auffüllplatz und der Schutt der Stadt aufgelagert wird. Also auf den Massengräber liegen 50 Meter Schutt. Wenn ich natürlich so ein World Trade Center mit Luft gehe, da denke ich am ersten, ja, das ist jetzt die Gegenleistung Gottes, die er tut für das Unrecht der Amerikaner. Ich weiß es nicht. Die Deutschen haben viel Unrecht getan und es ist also manches, aber ganz richtig war das die erste Handlung dieser sogenannten Christen überhaupt nicht. Auf jeden Fall, der Rektor der Schule kam und sagt, Leute, seid so gut, die Amerikaner, die schließen ja die Schule, wenn er so ein Theater macht. Und dieser amerikanische Missionar hat offensichtlich nichts weitergegeben, weil es kam auch nichts daraus. Aber der Vorwurf kam und ich hatte einen Kameraden, mit dem ich oft, der hatte den gleichen Schulweg, der sagte, ja, ich werde Biologie studieren und ich werde mich rächen. Die Franzosen haben meinen Vater gefangen genommen und haben ihn dann ins Ausrottungslager gesteckt. Und dort ist er verhungert. Ich werde, wenn ich groß bin, werde ich irgendein Mittel finden, wo ich die Wasserversorgung von Paris vergiften werde. Ich werde mich rächen, tausendfach werde ich mich an den Franzosen rächen. Hat er immer gesagt, gut, es ist nichts passiert. Also ist er offensichtlich, hat er sich wieder Ruhe gewonnen. Aber das waren so die Kriegserlebnisse. Gut. Ich bin mit einem Schulkameraden, ich habe mein Abitur gemacht. Dadurch, dass ich viel im Bett lag, habe ich sogar ein sehr gutes Abitur gemacht. Ja gut, die anderen waren Kriegsteilnehmer, die hatten es viel schwerer. Ich war noch näher in der Schule, sodass ich dann als Zweitbester das machen konnte. Und ich bin dann mit ein Schulkamerad hat mich auf die Schwäbische Alb mitgenommen. Ich war ja am Verhungern in der Zeit, es gab wirklich nichts zu essen. Man wusste nicht, wie man essen sollte. Ich hatte also Hunger, fürchterlich. Leibschmerzen, Verhungern beim Abitur, ich weiß es noch. Und dann kam ich auf die Schwäbische Alb in eine katholische Familie. Es waren katholische Christen und die Bäuerin hat gesagt, ach, dem geht so schlecht, den muss ich pflegen. Und ich wurde also gepflegt und ausgefüttert und habe dort, dann kam dann dort so weit, dass ich wieder kräftig wurde, dass ich einen Sack, einen schweren Sack tragen konnte und so weiter. Das besondere Erlebnis dort, und da will ich einen Sprung machen, das war der katholische Pfarrer. Es war ein sehr, sehr alter Mann, er war eigentlich, wäre normalerweise Rentner, vielleicht war Pfarrermangel, auf jeden Fall hat dieser katholische Pfarrer, hat die Stelle des Pfarrers angenommen in diesem katholischen Dorf, 500 Seelen, und wir waren sofort Freunde. Er hat gesagt, ich bin Jesuit und du kommst zu mir in die Kirche, in den Hauptgottesdienst, aber sonst will ich dich überhaupt nie in der Kirche sehen. Natürlich war ich dann sofort interessiert, was ist in der Kirche, was läuft denn da überhaupt? Und so bin ich dann heimlich in die Kirche geschlichen, habe geguckt, was tun die eigentlich sonst noch. Und ja gut, er hat es dann gemerkt. Die haben da ihre Litaneien gelesen und ich habe denen gesagt, also für mich war das was total Fremdes. Zwei Stunden Heilige Mutter Gottes mit für uns heim und so. Auf jeden Fall, für mich war das eine Katastrophe. Er hat es gemerkt und sagt, also gut, eins ist klar, du gehörst Jesus Christus und du musst nicht katholisch werden. Hochinteressant. Und sagte dann noch, unter anderem unter vielen Gesprächen, die wir hatten, Jesus Christus ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Aber die katholische Kirche ist eine Weltkirche und die Menschen sind sehr verschieden. Deshalb brauchen wir viele Wahrheiten, damit alle in diese Kirche hereinpassen und wir versuchen, die dann alle in den Himmel zu bringen. Und wir Jesuiten, wir haben erkannt, dass wenn man eine Lüge oft wiederholt, wirklich, dann wird sie automatisch zur Wahrheit. Und das sind unsere Wahrheiten, die wir haben. Der Mann war ein Christ. Das sind die Wahrheiten, die wir haben. Und mit diesen Wahrheiten wollen wir unsere Kirche halten. Das war's. Und dann kam Mai 48, als dann der jüdische Staat ausgerufen wurde, der Mann war total aus dem Häuschen. Er hat gesagt, Jesus Christus kommt, die Offenbarung erfüllt sich. Helmut, du erlebst es noch, und er war nicht mehr zu beruhigen. Dass du erlebst es, du gehörst zu der Generation, die Jesus Christus erleben wird im Leben. Ich bin alt, ich sterbe noch vorher, aber der kommt jetzt immer so weit. Die Endzeit hat angefangen. Also es war wirklich ein gläubiger Christ und ich habe von dem Mann sehr viel gelernt in der Zeit. So, dann bin ich zurückgekommen, so Studium hat angefangen. Ich habe in Stuttgart studiert, Betriebswirtschaft, in Hohenheim Landwirtschaft. Bin also mit der Straßenbahn hochgefahren nach Hohenheim und es war dann am Ende des zweiten Semesters, muss das etwa gewesen sein, als durch einen Unfall die Straßenbahn Verspätung hatte und mir fiel auf, in der Straßenbahn zum Bubser waren lauter junge Leute, junge Männer drin und die waren ein bisschen anders, hätten sich anders verhalten, waren kameradschaftlich oder irgendwie waren sie anders. Und die sind dann ausgestiegen und sind in die Danniger Straße und ich natürlich prompt hinterdrein, weil in Hohenheim bin ich sowieso zu spät gekommen, die Vorlesung war sowieso futsch, also mal gucken, wo die hingehen. Und so kam ich dann in die Bibelstunde bei Schwester Gertrud. Ein Wunder. Es hat mich keiner eingeladen, ich war eben da. Der Zufall hat es gebracht, oder was weiß ich, wie man es nennen will. Auf jeden Fall das Wunder, ich bin in die Bibelstunde Schwester Gertrud. Nun war interessant, ich kann demütige Männer, kannte ich ja überhaupt nicht leiden. Und da war einer, das war der Harald Fülsch. Und der Mann wurde für mich der wichtigste Ansprechpartner. Ich bin also um 8 Uhr ging das los, wir trafen jetzt hier schon Bilder und alle meine Fragen aus der Bibel habe ich ihm vorbereitet, er hat mit einer großen Geduld mir das erklärt. Das war also ganz, ganz toll. Harald Fülsch war also der wichtigste Mann. Es war noch der Karl-Ernst Wiedmann dabei und auch, er wollte, glaube ich, Missionar werden, das war für mich schon was Besonderes und der Gotthold Beck war auch dabei. Gotthold Beck, da war immer ein bisschen, war für mich ein bisschen schwierig. Wir wollen zu Ehre unseres Herrn einen Choral schmettern. Einen Choral schmettern. Und vom Dritten Reich her, also das war immer, ich bin immer ein bisschen in Deckung gegangen. Aber immerhin, das war ganz toll. Nun, müssen wir wieder einen Sprung machen. Ich war mein 23. Geburtstag in Stuttgart. Normalerweise, es war Mittwoch, es ging normalerweise so, dass ich von Stuttgart Vorlesung hatte, unter Umständen noch was gegessen habe, hochgefahren bin so nach Hohenheim zur Vorlesung und von der Vorlesung wieder runter in die Bibelstunde. An dem Tag hatte ich ja meinen Geburtstag, da habe ich gesagt, naja, also, jetzt will ich mal meinen Geburtstag feiern. Ich bin also vornehm zu essen gegangen in der Königstraße, das heißt irgendwo in der Wirtschaft halt, habe also zu Mittag gegessen, war Sonnenschein, also im Freien da auf der Königstraße irgendwo Kaffee trinken und mein Hobby, die Leute beobachten. Und da saß ich dann, habe so die Leute beobachtet, was sich da so abläuft. Und ja, da kamen dann auch so einige Damen. Da habe ich überlegt, ja, irgendwann werde ich da wohl heiraten. Jetzt, wie sieht denn die Frau aus, die ich mal heirate? Fing also an, da diese Damen anzugucken. Auf der Königstraße. Das Ergebnis war, ich war bei der Schwester Gertrud nie in der Aussprache, die hat ja immer um 7 war sie schon zu sprechen. Ich kam kurz vor 7 zur Schwester Gertrud Leipold und habe gesagt, sie Schwester Gertrud, ich kann nicht mehr. Ich habe ihr meine Geschichte da erzählt. Ich habe gesagt, wissen Sie, das ist so, also auf 30 Meter oder 20 Meter sind die Mädchen alle hübsch. Ich könnte eigentlich jede heiraten. Aber wenn die auf 2 Meter in der Nähe sind, da kriege ich, das Grausen. Das ist ja furchtbar. Also wenn ich katholisch wäre, ich würde bombensicher gleich in ein Kloster eintreten. Und die hat gelacht. Die hat nicht mehr aufgehört zu lachen. Ich habe das so komisch vorgetragen. Und das Einzige, oder was ich dann noch weiß, war das Wichtigste, wenn du die richtige Frau willst, dann musst du darum beten. Und das habe ich getan. Ich habe ab dem Moment morgens, ich habe immer morgens mein Bibellesesendung gelesen, wenn ich aufgestanden bin, und dann habe ich gebetet, unter anderem auch, lieber Gott, schenk mir eine Frau, die dich kennt, die Jesus kennt und die die Bibel liest. Die zwei Bedingungen, die Jesus kennt und die Bibel liest. Gut, 2 Jahre später war es dann auch in der Bibelstunde, die anderen kamen immer um 7, Aussprache als möglich, kommt dann um 8 Uhr, halt fünf vielleicht noch. Auf jeden Fall war es dann, dass einer ein Buch mitgebracht hat, und zwar den Nicke. Also verhalten, wie sagt man, wie verhalte ich mich, ja, auf jeden Fall. Schwester Gertrud war hell begeistert. Aber sie hat immer einen Kampf gehabt, dass ihre Buben frische Socken anziehen, dass sie sich waschen, dass sie sich rasieren, dass sie sauber da sitzen und so weiter. Das war ein Dauerkampf. Und jetzt kam der Knigge, das war also wirklich eine Sache. Und so kam das dann, dass man also vor der Bibelstunde dann miteinander, auch mit der Schwester Gertrud, dann den Knigge gelesen hat. Das war also ganz wichtig. Und ich war da auch dabei. Und so kam es dann, dass die Schwester Gertrud sagte, so, jetzt wollen wir das mal in der Praxis üben. Wir haben eine Einladung zu einer Familie von Schulzendorf in Stuttgart. Da kommen auch ein paar Damen und da wollen wir also hin, gell? Also sauber hinsitzen. Dann machen wir eine Vorstellungsrunde und wir unterbrechen uns gegenseitig nicht und so weiter. Und ein Blumensträußchen müssen wir auch mitbringen. Und so kam es, dass wir am Sonntagnachmittag bei Schulzendorf uns trafen. Jeder hat ein Blumensträußchen mitgebracht. Vermutlich sind die Gerberas billig gewesen. Jeder hat ein Gerberasträußchen mitgebracht. Auch die Damen. Man hat also dann eine große Vase gestellt, ein riesiges Ding, man hat das Ding dann Gerbera-Treffen geheißen. Und die Besonderheit an der Sache war, die, jeder hat sich vorgestellt, und es war eine Dame dabei, eine Fräulein Gimble, die war in Skandinavien, also Norwegen, Schweden und so weiter. Foto hat sie ja keinen gehabt damals, so konnte man sich ja nicht leisten, aber sie hat Postkarten gehabt. Die Postkarten gingen rund, sie hat erklärt und so weiter. Und so ging dann die Runde durch, und als alle fertig waren, da sage ich, ja, sie, Frau Gimble, da war doch eine Buschkarte von einer Kirche, die sollten wir nochmal angucken. Die Besonderheit war, sie hatte diese Buschkarte, die Kirche hat sie wahnsinnig beeindruckt, und sie hat, so wie sie es nachher berichtet hat, sie hat nie kapieren können, dass keiner nach dieser Kirche fragt, ihre Verwandten und wem sie es gezeigt hat. Und ausgerechnet ich komme und sage, die Kirche. Und wir haben uns über die Kirche nochmal unterhalten, und ja, so ging es dann. Und als wir dann heimgingen, dann sagt der Karl Ernst, weißt du, das ist ja komisch, da hat man sich vorgestellt, und hast du bloß noch mit der Fräulein Gimble geschwätzt? Wir zwei hatten uns nur noch unterhalten und alle haben zugehört. Das war hochinteressant. Ja, und so kam das, und diese Unterhaltung, die hat nicht aufgehört. Es sind also schon 50 Jahre, dass wir uns unterhalten. Wir sind verheiratet, haben 3 Kinder und 5 Enkel. Und ja, und man hofft, dass wir uns noch recht lang gut unterhalten. Also ja, die bessere Hälfte ist also, war dann geboren. So. Interessant kommt nun, muss ich nochmal zurückgreifen. In dieser Studentenzeit war eine Begegnung, die ganz besonders wichtig ist. Und zwar, es ist die Begegnung mit der Mutter von Fiban. Es war in der Bibelstunde am Mittwoch. Karl Ernst ging in die Bibelschule. Der Harald Fülsch war schon in der Bibelschule. Gotthold Bick, ne, also alle drei gingen zur Bibelschule. Und ich habe mir überlegt, ja meine Güte, und ich, ja, ich studiere Betriebswirtschaft, und ist das überhaupt richtig? Ich hatte eine richtige schlaflose Nacht. Müsste ich nicht auch in die Bibelschule? Ich will doch eigentlich auch Christ sein. Irgendwie stimmt das überhaupt. Und so bin ich dann am Donnerstagmorgen in aller Frühe los und habe gesagt, ich gehe nach Eidlingen zur Mutter Fieber und frage diese Frau, was ich machen soll.
Also, unangemeldet.
Unangemeldet, ohne Geld in der Tasche. Das Verrückte an der Sache ist nämlich, ich hatte viele Nebenverdienste. Also ich hatte den Spitznamen der Kapitalist, weil ich immer viel Geld hatte und anderen ausleihen konnte. Ich wusste immer, wo man Geld verdienen kann, wo man arbeiten kann. Ich habe beim Metzger Fleisch ausgefahren und am Donnerstag früh hätte ich abgerechnet, hätte ich wieder Geld gehabt, ich bin losgefahren. Naja gut, auf jeden Fall, im Mutterhaus kam ich an. Ich war wirklich überrascht, da kommt eigentlich so ein Landstreicher daher, abgerissen. Das war ja immer noch meine Uniform vom Krankenhaus, keine anderen Kleider. Man muss sich vorstellen, in diesen Kleidern bin ich 5 Jahre rumgelaufen. Es gab nichts Besseres und nichts anderes. Auf jeden Fall, ich kam dort an, also ja, die Schwestern, also bitte hinsitzen, Mutter und so weiter. Auf jeden Fall durfte ich dann zur Mutter von Fiban, sie war ja blind und sie lag im Bett. Und wir hatten eine 2-stündige Besprechung. Ich habe ihr meine ganzen Sorgen und Nöte habe ich ihr erzählt. Und was mich, und das, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber was dann besonders war, ich sagte, ich werde irgendwie einmal fremdes Geld verwalten. Ich werde Millionen verwalten. Vielleicht werde ich selber sogar Millionär sein. Ich werde viel Geld haben. Aber da sagte sie, Jesus Christus braucht auch solche Leute. Mach dein Studium fertig, tu alles, dass du es fertig machst und ergreife den größten Posten. Und so vielseitig wie du werden kannst, musst du werden und so weiter. So bin ich also dann rausmarschiert von der Mutter von Fiebern. Und ich habe dann, ja gut, bin nach Gärtringen marschiert wieder, mit dem Bus nach Stuttgart gefahren. Und die Besonderheit war, dass ich dann, weil ich ja mein Geld nicht überlegt hatte, normal weiß ich, was ich Geld in der Tasche habe. Ich bin mit 29 Pfennig am Stuttgarter Hauptbahnhof gestanden.
Der Millionär.
Ja, also da habe ich überhaupt nichts denkt, sondern gut war Hauptverkehrszeit, für mich überhaupt kein Problem. 29 Pfennig, naja, also gut, ich bin nach Ohlheim gekommen. Ich darf nicht sagen, wie, das sieht ein bisschen komisch aus, meine Frau hat gesagt, darf ich nicht sagen. Aber es ist einfach so. Auf jeden Fall, Tage später habe ich mir dann überlegt, was war denn eigentlich? Ich wollte eigentlich aus der Schule laufen, mein Studium und das Geld verdienen müssen, keine Zeit haben. Der Karl Ernst ging sonntags im Jugendkreis und mit den Jungen fort. Ja, ich habe Tag und Nacht gelernt und nebenher habe ich Geld verdient. Ja, die Problematik war ja damals, mein Vater ausgebombt, nichts mehr gehabt, musste auch alles ankaufen. Ich bekam 100 Mark von meinem Vater und zwar nur in der Semesterzeit. Ich brauchte 60 Mark pro Monat Semestergebühren, 30 Mark für meine 65 Mark Semestergebühren, 30 Mark für meine Miete, ich hatte genau 5 Mark. Ich brauchte das Fahrgeld, ich brauchte Bücher und was essen muss ich auch noch. Also ich musste nebenher schon ganz ordentlich verdienen, um das fertig zu bringen. Und davon hatte ich eigentlich irgendwie dann genug. Und was mir nachher, ich habe mir überlegt, klar, ich wäre aus der Schule gelaufen, aber die Mutter von Fiban hat mir im Grunde genommen es fertig gebracht, mich wieder so zu aktivieren und zurückzuholen. Wenn ich da den falschen Menschen geraten wäre, ich hätte mein Studium hingehängt und hätte wunder was, ich wäre in Mission gegangen oder irgendetwas, was bombensicher falsch gewesen wäre. Und so habe ich es gepackt und habe gekämpft und getan und gemacht. Und ich habe mit 25 die fertige Doktorarbeit gehabt. Damals Professor Ellinger, der war damals Dr. Ellinger, war Assistent bei meinem Professor. Und er hat mir gratuliert und hat gesagt, Menschenskind, Sie sind der jüngste Doktorand, der seine Doktorarbeit fertig hat nach dem Krieg. Ich meine, damals lief ja nicht viel, weil jedem ging es schlecht. Und das verdanke ich der Mutter von Fiban. Natürlich habe ich mir oft Gedanken gemacht, da rede ich von Millionen und 3 Stunden später stehe ich mit 29 Pfennig auf dem Hauptbahnhof Stuttgart und überlege mir, wie ich heimkomme. Das heißt, ich habe mir das überhaupt nicht überlegt, ich bin eben gefahren, aber ich habe mir nachher überlegt und gesagt, eigentlich stimmt doch da was nicht bei dir. Aber interessant ist, dass ich mir sagte, es ist doch interessant, Jesus schickt seine Jünger fort, 2 und 2. Der eine, der predigt und der andere, der macht die Termine und sorgt, dass das Geld da ist. Vielleicht. Aber gut, ich habe gesagt, gut, wenn es so sein muss, dann bin ich der, der fürs Geld sorgt. Das war so die Überlegung. Aber es ist interessant, dass die Mutter Fieber nicht so aktiviert hat, dass ich das einfach dann gepackt habe. Und so war das, als ich dann meine Frau kennenlernte, war die fertige Doktorarbeit da. Ich habe die Doktorprüfung dann machen müssen, ist auch noch interessant. Doktorprüfung, schwarzer Anzug, weißes Hemd, dunkle Krawatte, schwarze Schuhe. Ja, also ich habe alles ausgeliehen, was mir gehört hat bei der Doktorprüfung, waren die Socken und die Unterhose. Ich hatte nichts, ich hatte wirklich nichts und ich habe es auch nicht gebraucht. Ja, dann ging es also los mit dem Berufsleben. Als wir heirateten, bei den Schüssen nehme ich noch. Also gut, aber trotzdem. Gut. Als wir heirateten, da war das Wirtschaftswunder noch nicht intakt. Also ich hatte große Schwierigkeiten. Und das Wunder war dann auch, dass ich durch, man sagt so schön, durch Zufall, hatte ich ein paar Wirtschaftsprüfer kennengelernt, die von der Schitag waren, das war damals die größte Drehgesellschaft, und ich sagte, Mensch, und so weiter, war irgendwie, das passt, wir wollen sie empfehlen, und haben mir gesagt, ich werde eingestellt, hat nicht geklappt, weil sie mich dann doch nicht brauchten, aber sie haben mich weiter empfohlen an den Schulze-Delitzsch-Verband, das waren landwirtschaftliche Genossenschaften, Fabriken und alles mögliche, was da in Württemberg war, und ich wurde Betriebsprüfer. Für mich war es eine wichtige Zeit, weil ich unheimlich viel gelernt habe in dieser Zeit.
Und du musst sagen, was für eine schwierige Zeit das war mit Berufen und so.
Ja, es gab nichts. Es gab Leute von meinem Semester, also zwei, weiß ich, die haben Selbstmord gemacht, weil sie einfach keine Arbeit fanden. Es war eine furchtbare Zeit. Es lief einfach nichts in Deutschland. Und wenn ich mich irgendwo beworben habe, ja gut, sie haben einen Doktortitel, aber welche Praxis haben sie? Ja, gar keine, ich bin Anfänger. Da hat mich keiner genommen. Und der Raiffeisenverband, der hat mich eigentlich, ich will sagen, aus reiner Dummheit genommen, weil sie gar nicht kapiert haben, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich war schlimmer wie ein Lehrling. Ich habe mich ziemlich blöd am Anfang angestellt, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit und ich war zwei Jahre dort. Ich wurde dann, und es geht so weiter, ich wurde dann Geschäftsführer nach zwei Jahren in einer Sanitärgroßhandlung, Filiale in Zürich, Filiale in Salzburg. Ich war öfters auch unterwegs, im Hotel übernachtet, und mein Hobby unterwegs, wenn ich Zeit hatte, war Steuerliteratur zu lesen. Es hat mich immer bewegt, der Staat, der da einfach den Leuten das Geld wegnimmt, der sich da irgendwie beteiligt. Und was leistet er als Gegenleistung vom Dritten Reich? Habe ich gesagt, also wir Terrorist, habe ich doch klar, was tut der Staat? Der holt das Geld und wenn du Pech hast, dann steckt er dich in Uniform, gibt dir ein Gewehretent und dann landest du entweder im Massengrab oder du kriegst einen Ritterkreuz. Aber heute ist es ja ganz anders. Heute hört man übers Fernsehen, man weiß, was der Staat tut. Das ganze Steuersystem hat sich geändert. Es zahlt jeder Steuer, nicht bloß der Unternehmer. Damals war es ja bloß der Unternehmer am Anfang. Es gab ja keine Lohnsteuer oder fast keine. Keiner hat Steuer zahlt, außer den Fabriken. Die Großfirmen haben bezahlt. Aber es war hochinteressant, diese Steuergeschichte. Und so, ja, jetzt kommt dann der interessante Teil wieder dieses Lebens. Und zwar, ich wurde dann Steuerberater später. Und ich fing dann an, ein Steuerbüro aufzumachen und habe Geld verdient. Und jetzt fängt es an mit dem Geldverdienen. Das Büro wird immer größer. Mein Kopf ist mit meinen Problemen voll. Meine Frau fing an zu leiden, und zwar, ich war eigentlich ein Namenschrist. Heute sage ich das, ich war ein Namenschrist, und zwar für die Bibel habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Und das ging einige Jahre so, und jetzt kommt das Tolle, bis dann eine Eidlinger Schwester, ich sage es mir gerade so, wie ich es meiner Frau gesagt habe, die mit einem wilden Aufschrei diesen Strick, den Satan mir um den Hals gelegt hat, für alle Zeiten zerrissen hat. So, wie die Geschichte ging, war folgende. Meine Frau sagt, auf, wir gehen in Freizeit. Also, ihr Mann war eine riesige Sorge. Wir fahren im Auto nach irgendwo in der Nordsee, war es, glaube ich. War eine Freizeit. Es war eine ältere Eidlinger Schwester, die Bibelstunde hielt. Und es war eine junge Eidlinger Schwester dabei. Und nun hatte ich dabei mein Buch als Steuerberater. Das war ein Gesetzbuch. Man hat es als Bibel bezeichnet, weil es war aufgebaut wie eine Bibel. Auf der Seite viel Platz zum Schreiben. Wenn man es aufgeklappt hat, hat es ausgesehen wie eine Bibel. Fett gedruckt, die Änderungen im Steuerrecht und die Fußnoten, was in den Vorjahren war, hat ausgesehen wie die Bibel. Und ich bin natürlich, klar, morgens um 4 Uhr aufgestanden, meine Bibel gelesen, da mein Gesetzbuch, möglichst viel in meinem Kopf und wissen, wo es steht. Und um 8 Uhr war dann Frühstück, da hatte ich schon 4 Stunden gelernt, das war prima, weil Zeit ist Geld. Es war wichtig zu wissen, was da drin steht, damit ich überhaupt Geld, viel Geld verdienen konnte in der kürzesten Zeit. Die junge Eidlinger Schwester, aber wenn einer Bibel liest, dann wird er vielleicht ein bisschen fröhlicher oder ein bisschen, wie war immer verbissener da in dem Ding. Auf jeden Fall, irgendwie hat sie da gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und einen schönen Tages kommt sie und guckt da oben rein. Und der Aufschrei war, Sie lesen ja in der falschen Bibel. Ach, ja gut, ich habe ihr versucht zu erklären, keine Chance. Sie lesen in der falschen Bibel. Es hat nichts gesagt als nur das und bei jeder Begegnung. Es war zum Glück, die Freizeit war bald aus, aber es steckt mir heute noch und deshalb sei für alle Zeiten zerrissen. Wenn ich in einem Buch lange lese, wenn ich lange im Fernsehen sitze, wenn in der Zeitung hängen bleibe, irgendwo, dann klingt es da, du liest ja in der falschen Bibel. Ich will doch in der rechten Bibel lesen. Es ist interessant, dass mir das für alle Zeiten geblieben ist. In der falschen Bibel, meine Zeit geht drauf mit allen möglichen Dingen und ich lese in der falschen Bibel. Ich habe dann angefangen, meine Zeit so einzuteilen, dass auch noch für die richtige Bibel was übrig bleibt. Und die Besonderheit war dann, dass ich mir überlegte, wie könnte ich den Zehnten geben. Ich habe aber so viele Beteiligungen gehabt, ich wusste nie, was ich verdiene. Der Zehnte, das geht nicht richtig. Also gut, ich habe 30 Mitarbeiter, 3 Leute müssen für christliche Werke arbeiten. Wir haben also Buchhaltung gemacht für alle möglichen christlichen Werke. Wir haben viele Vereine gegründet und alles natürlich kostenlos. Mein Zehnter war, dass ich da alles Mögliche mache. Jetzt muss ich schon fragen, wie lange darf ich noch?
Du, ich hätte zum Schluss kommen. Also weißt du, Schwester, ich hätte mich dann zum Schluss.
Ja, so, sollen wir mal die Runde fragen?
Ja, ne, das ist ja so.
Ja, ist spannend, ne?
Ja, ich hätte deinen Schlusssatz machen.
Wie?
Dein Schlusssatz hätte ich machen. Das ist zu also, möglich schon noch eine Zugabe. Deine ganzen Probleme da hätte ich nicht.
Naja, es gibt. Ja, gut.
Ich finde, der Schlusssatz passt.
Was ist mein Schlusssatz?
Also es kommt auch nochmal einladen, ob das möglich wäre.
Ja, das könnte man vielleicht machen.
Ja. Lieber als
es wäre vielleicht besser. Auf jeden Fall wurde ich Treuhänder für alle möglichen christlichen Dinge. Ich wurde als Christ bekannt. Ich sage es mal gerade am Schluss. Ich kam dann Empfehlungen. Rolf-Chefbuch, Winnerich-Chefbuch schickten mir Leute und da gab es alles Mögliche. Und gut, es ist dann auch die OM-Sache und so weiter, das hängt alles damit zusammen. Und es sind vielerlei Erfahrungen. Erfahrungen allgemein im Steuerrecht und Erfahrungen so. Und ich muss ja schnell gucken, wo. Also gut, das ist der Schluss, gell?
Ja.
Also, die letzte Seite. Zum Schluss danke ich Gott, dass es die Eidlinger Schwestern gibt. Ich danke, dass ich diesen Schwestern so vielfältig begegnen durfte und dass sie an entscheidenden Punkten meines Lebens in die richtige Richtung wiesen. Ich bin dankbar für alles. Und das Lied, das ich unterhin geschrieben habe, unser Mund, der ist voll Jubel. Aber das war jetzt dann so abrupt ein da wäre also noch vieles gekommen über diese treuen Sachen. OM und so, das hängt alles mit zusammen.
Vielen Dank.
Habe ich zu lernen.
Wirklich.
Ganz herzlichen Dank. Dürfen wir das Sie nochmal einladen?
Doch, das könnte ich, ja. Das ist dann.
Wäre das nochmal möglich?
Ja, können wir machen.
Denn das wäre wirklich schade.